Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kistas.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Herzlich willkommen an alle neuen Zuhörer, die wir vielleicht haben, und natürlich auch herzlich willkommen an alle treuen Zuhörer, die wir haben, und natürlich auch dir, Carina. Herzlich willkommen, dass du auch wieder dabei bist an diesem außergewöhnlichen Aufnahmedatum.
Schon wieder was außer der Reihe. Ja, ich begrüße auch erstmal alle recht herzlich. Danke für die schöne Einleitung, Johannes. Und schön, dass wir uns sehen, wenn auch nur über den Laptop.
Ja, das ist ja der Grund, weswegen wir das ist tatsächlich außergewöhnlich. Ich glaube, wir haben noch nie eine Folge über Laptop am Mittag aufgenommen.
Oder? Nee. Also selten auf jeden Fall.
Meistens machen wir ja dann morgens.
Ja, meistens.
Aber wir sind ja flexibel, wie
genau.
Wir so sind, ne?
Genau.
Deswegen jetzt am schönen Donnerstagnachmittag. Und die Folge erscheint dann ja sozusagen eine Woche später, aber morgens dann natürlich.
Natürlich. Erscheint die eigentlich auch schon nachts? Blöde
ja,
Frage.
Um 0
also so
Uhr,
um 0 Uhr, ja?
Ja, ich meine, dass viele mir mal gesagt haben, die hören ja auch morgens dann auf dem Weg zur Arbeit. Also ich meine aber, dass wir irgendwie 0 Uhr 1 oder so, oder 0 Uhr, wie ich weiß nicht, was man da genau einstellen kann.
Muss ich mir das nächste Mal mal einen Wecker stellen.
Schreibe ich mir mal auf, frage ich mal meine Kollegen, die das einstellen. Carina, hast du, wie war Karneval bei dir? Oder erstmal, hast du noch Feedback gekriegt zur letzten Folge?
Ja, tatsächlich auch karnevalbedingtes Feedback und so das, was ich eben auch gesagt, dieses, was wir oder worüber wir in der Podcast-Folge auch gesprochen haben, dass Abschalten wichtig ist. In diesem Sinne grüße ich den Jan ganz herzlich, der mir auch wie immer ein Feedback geschickt hat, nämlich genau auch dazu, und hat auch weitergeschrieben, dass es ein Genuss war, uns beiden als stillen Gast zuzuhören und dass er uns tatsächlich auch ganz oft auf der Arbeit auf dem Gehörschutz hört. Und das ist immer sehr interessant und beruhigend zu gleich ist. Das fand ich doch auch ganz witzig eigentlich, so als Feedback. Wo ja, wir so überall dabei sind und dass wir so beruhigend sind. Die einen hören uns beim Sport, also das ist ja beruhigend eigentlich eher kontraproduktiv.
Ja, ich habe auch schon mal gehört, dass wir auch zum Einschlafen gehört werden, wobei da hat ein guter Punkt, dann fand ich irgendwie komisch.
Vielleicht sollten wir am Ende dann ein Lied singen, ein kleines Einschlaflied. Da müsstest du doch eigentlich Erfahrung mit haben, oder?
Ja, ja. Aber ich will das hier eigentlich keinem zumuten tatsächlich. Aber wir hatten tatsächlich auch noch über Spotify Feedback gekriegt. Und zwar...
Ja, wir hatten doch so viele Aufrufe. Da muss ja, doch was bei rumgekommen sein.
Natürlich, da haben wir verschiedenste Sachen. Erstmal als Themenwünsche waren zum Beispiel Liebe in der Landwirtschaft, was wir ja schon mal auch so uns mal auch auf die Fahne geschrieben hatten oder schon mal als Thema im Hinterkopf hatten.
Dann Bauer haben viele Frau mietet Boden und ständig.
Ja, genau. Dann hatten wir Traktorenhersteller, dass das vielleicht mal interessant wäre. Dann hat tatsächlich jemand gefragt, ob wir mal eine Folge über das Agro-Training machen können. Mhm. An der Stelle übrigens der Hinweis, wir hatten schon mal eine Folge mit dem Agro-Trainingsleiter Peter Baumgärtner. Und das war Folge 5. Und im Übrigen die vorletzte Folge war ja mit dem Sohn von Peter Baumgärtner. Also da könnt ihr schon mal reinhören. Wenn es noch weitergehende Informationen braucht, dann können wir da auch gerne nochmal eine zusätzliche neue Folge aufnehmen. Ja, aus den ganzen Sachen, da sind natürlich noch viel, viel mehr Sachen gekommen. Wir haben jetzt wieder eine lange Liste. Ich denke, das Jahr ist gesichert.
Ist gefüllt. Wunderbar. Nicht, dass uns noch die Themen ausgehen. Aber ich glaube,
mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
Nee, ich eigentlich auch nicht. Irgendwas ist ja immer.
Und dann hatten wir noch ein etwas... etwas lustiges Feedback zum Thema Maria Lichtmess ist ja, hatte ich ja gesagt, da ist ja auch das Datum tatsächlich, wo in der Vergangenheit die Knechte und Mägde den Hof wechseln. Und da hat tatsächlich einer auch geschrieben, dass sein Vater auch jedes Jahr seine Mutter fragt, ob er noch ein Jahr bleiben darf.
Nee, oder? Wie gut ist das denn?
Ja, also das kann man also vielfältig verwenden, das Datum.
Das muss ich mir merken.
Ja.
Gut.
Ja, jetzt Karneval, Carina. Wie war es denn Karnevalmäßig so. Man hat ja einiges bei dir gesehen, Fotos, wie du am Tanzen warst, wie du auf Lehrgang warst und alles unter einen Hut gekriegt.
Ich habe alles unter einen Hut gekriegt, aber es war auch echt eine Punktlandung. Also an dem Freitag habe ich doch sehr gezittert, als Lehrgangsende war und ich da quasi wirklich nur noch die Tür rausgestürmt und ins Auto bin und dann direkt zum Treffpunkt, ja quasi mit fast 2 Stunden Verspätung, also kurz vor Abfahrt zum Auftritt. Und dann haben aber die Mädels auch alle direkt Hand angelegt, mich ganz schnell fertig gemacht und geschminkt, umgezogen und dann ab, los. Ja, war spannend. Natürlich hat dann wie immer alles irgendwie, also es ist ja auch sowas, ne? Kennst du das, wenn man sich vorher so total bekloppt macht mit Sachen und denkt, so Gott, wie soll ich das nur schaffen? Ja. Aber es geht ja dann doch immer irgendwie, ne? Also ja, und so war es dann das Wochenende auch. Also ich meine, natürlich wäre es anders entspannter gewesen und war bestimmt auch der ein oder andere oder das ein oder andere Mittagstief dann beim Lehrgang die folgenden 2 Tage noch dabei. Aber ne, wir haben alles gut rumbekommen. Ich bin, ich klopfe sofort auf Holz, immer noch nicht krank, weil das ist ja jetzt auch eigentlich so egal, wo man hinhört. Nach Karneval geht ja die Krankheitswelle los. Ja. Aber es hat alles in allem Spaß gemacht. War eine kurze, intensive, schöne Session und bin aber auch jetzt froh, dass es vorbei ist. Habe auch direkt am Wochenende alle Sachen nicht am Wochenende. Für mich war irgendwie der Dienstag so wie ein Sonntag quasi nach Rosenmontag. Habe ich mir mal noch eine kleine Pause gegönnt, was dann ja auch immer so alles anfällt, ne, mit Wäsche waschen und was alles so liegen geblieben ist. Und habe auch direkt alles verräumt.
Die Kostüme verräumt.
Genau, nicht so wie der Weihnachtsbaum, dass es dann auch in einem Jahr noch hier steht. Und genau. Und jetzt können wir uns dann wieder auf die ernsten Dinge im Leben konzentrieren.
Ja, ernste Dinge. Wie war denn auch der Lehrgang, Carina? Also du wolltest ja dann in die Weiderinderhaltung, glaube ich, oder Mutterkuhhaltung
genau,
einsteigen.
Genau, ich steige jetzt in die Mutterkuhhaltung ein. Genau, und die Rindermast. Ja, was es damit auf sich hat, da können wir vielleicht einfach nochmal, weil da habe ich auch super viele Fragen zu bekommen, können wir vielleicht einfach auf eine Sonderfolge verschieben, weil ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Wir haben ja heute noch ein bisschen was vor. War auf jeden Fall im Großen und Ganzen sehr interessant, absolut. Und schön mit Cape gekuschelt. Also ich freue mich ja immer total, wenn ich dann mal so mit Tieren in Kontakt bin und jemand aus dem Lehrgang meinte dann auch zu mir, so das hätte ich gar nicht gedacht, dass du so eine Kuhkuschelmaus bist. Dann habe ich gesagt, na und nur weil ich Ackerbauer bin, heißt das ja nicht, dass ich nicht auch gerne Tiere mag. Also ja, war auf jeden Fall abwechslungsreich und lehrreich und ja, alles andere erkläre ich dann mal an anderer Stelle.
Ja, es hört sich doch vielversprechend an tatsächlich.
Ja, weil ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, im Tonus, dass wir heute noch einen Gast dabei haben, nicht wahr?
Heute haben wir auch einen Gast dabei. Sehr gut. Er sitzt auch schon hier bei mir und ich würde sagen, den holen wir jetzt quasi mal dazu.
Sehr gerne.
So, jetzt sitzen wir hier mit unserem Gast, der insgesamt seit 38 Jahren bei Lemken beschäftigt ist, der erste Mann in der Absatzförderung, damals als noch Zigarren im Büro geraucht wurden. Der Mann steht kurz vor seinem, in Anführungszeichen, Unruhestand mit 5 Enkelkindern und intern wird er als Lemken-Lexikon und wandelndes Fluglexikon bezeichnet auch. Und das ganz Besondere dabei ist, man kann das können nicht viele von sich behaupten, dass es auch ein eigenes Getränk gibt, was nach einem benannt oder nicht, was den gleichen Namen hat wie er. Und zwar, jetzt kommen wir der Sache schon näher, sitzen wir heute mit Josef Böcker zusammen. Und da gibt es natürlich den Böcker Spezial, das ist ein Likör aus seiner Heimat. Und jetzt habe ich eine lange Einleitung gemacht und Josef, schön, dass du dabei bist, Josef Böcker.
Jo. Ja, schön. Vielen Dank, dass ich auch dabei sein darf. Auch mal in den letzten Tagen nochmal Boden und ständig mal kennenlernen, muss ich gestehen. Ich habe mich vorher also nicht so intensiv mit Boden und ständig oder mit Podcast insgesamt beschäftigt, aber ich denke mal so am Ende meiner Lemken-Laufbahn nochmal dieses Medium kennenzulernen, ist ganz spannend und freue mich drauf, dass ich mit euch hier mal bisschen 38,5 Jahre Revue passieren lasse. Ja, der Böcker Spezial fehlt jetzt hier am Tisch. Aber
und die Zigarren auch, wie ich sehe.
Zigarren habe ich tatsächlich früher nicht geraucht oder beziehungsweise das Rauchen will ich nie angefangen, aber der Böcker Spezial spielt schon hier und da bei diversen Aktivitäten eine wichtige Rolle, ja.
Aber natürlich nicht bei der Arbeit, da möchte ich jetzt nochmal klarstellen. Ja.
Natürlich.
Ja, wir haben noch nicht abgestempelt, deswegen.
Jetzt habt ihr mich aber neugierig gemacht, wenn ihr da direkt mit anfangt, dann müsst ihr jetzt aber auch mal erklären, was es genau ist. Ist es ein Schnaps oder wie?
Das ist ein Schnaps, genau. Das ist ein Schnaps, der wird in Lüdinghausen gebrannt. Also ich bin Münsterländer, vielleicht zu meiner Person, aus dem westlichen Münsterland, war einer der ersten Westfalen überhaupt hier am Niederrhein bei Lemken, vor diesen 38 Jahren, 1985. Und ja, im Münsterland gibt es viele Schnapsbrennereien. Das ist also da eine Hochburg, würde ich mal behaupten, in verschiedenen Orten wird Alkohol gebrannt aus Getreide oder Kartoffeln. Das ist sehr verbreitet. Und eben in Lüdinghausen, das ist ja bei Dülmen in der Region, da gibt es tatsächlich eine Schnapsbrennerei Böcker, aber nicht direkt verwandt mit mir. Hab mal den Junior bei der Bundeswehr tatsächlich kennengelernt, während der Wehrdienstzeit in Dülmen habe ich meinen Wehrdienst abgeleistet und da habe ich den kennengelernt. Und ja, und irgendwann, ja, das ist schon etwas länger her, haben wir diesen Schnaps dann mal kennengelernt und hat sich dann bei uns irgendwie so eingebürgert für besondere Anlässe. Man muss wissen, also der Böcker Spezial ist eine Art Kräuter-Schnaps, aber sehr mild, hat aber 42% Alkoholgehalt. So,
ja, das ist gefährlich, kann ich nur sagen.
Also, Johannes, sprichst du da etwa aus Erfahrung nach dem oder im Feierabend natürlich?
Ja, genau. Und man kriegt viel Spaß logischerweise damit, weil viele einfach die Wirkung etwas unterschätzen. Also es wird dann meistens ein lustiger Abend, wenn Böcker Spezial auf den Tisch kommt. Aber eigentlich immer alles im Rahmen und ich habe ihn hier schon beim einen oder anderen Lemken-Kollegen, die den bei mir bestellen und für private Zwecke dann auch weiter nutzen wollen.
Ja, kann ich nur empfehlen zum Weiternutzen.
Ja,
also schon mal weiter genutzt zum privaten Vergnügen. Aber Josef, du hast ja gerade schon angefangen, dich vorzustellen, beziehungsweise deinen Werdegang. Ich hatte das ja schon in meiner Einleitung. Wenn ich richtig informiert bin, bist du ja seit dem 15.08.1985 bei Lemken beschäftigt. Das ist ja schon eine wahnsinnige Zeit. Aber wie bist du denn zu Lemken hingekommen, wenn man jetzt da davor nochmal anfängt?
Ja, genau, wenn man davor anfängt. Also ich komme von einem landwirtschaftlichen Betrieb im Westmünsterland, genau genommen im Kreis Borken, Borken-Wieseke. Also so ein klassischer Gemischtbetrieb mit Rotbodenzucht, Schweinemast, ein bisschen Bullenmast damals und ja, war aber leider nicht der älteste Sohn. Mein Vater war etwas konservativ von der Einstellung, eben schon relativ früh festgemacht, dass der älteste Sohn, mein Bruder also, den Hof übernimmt. Und ich hatte auch sehr viel Spaß an Landwirtschaft, oder habe es immer noch, und wäre auch ganz gerne Landwirt geworden. Aber die Möglichkeit, einen Betrieb zu übernehmen, bot sich halt nicht. So habe ich dann Landwirtschaft studiert an der damaligen FH Soest. Heute die Fachhochschule Südwestfalen und bin dann 84 dann mit dem Studium fertig geworden. Und tatsächlich nach dem Studium erstmal ganz woanders gelandet, nämlich beim Milchkontrollverband Westfalen-Lippe, weil wir auch zu Hause gezüchtet haben und ich mit Kühen groß geworden war. Durchaus interessanter Job, der mir damals angeboten worden war an der Landwirtschaftskammer als Fachberater für Melkhygiene. In dem Bereich sollte da was passieren. Aber dann hieß es zuerst mal durch die Stelle tigern und hatte damals so einen Bezirk im nördlichen Münsterland, wo ich dann 39 Milchbetriebe einmal im Monat besucht habe und dort die Milchmengen ermittelt habe, die Proben gezogen habe über die entsprechenden Inhaltsstoffe der Milch etc., die dann nachher eben dazu beitragen, die Zuchtwerte da der entsprechenden Tiere zu ermitteln. Und nach einem halben Jahr, muss ich ehrlich sagen, hatte ich die Schnauze voll von diesem Job. Und der damalige Stelleninhaber an der Kammer, der wollte dann doch noch ein bisschen länger bleiben. Und ja, parallel hatte ich dann natürlich immer mal geguckt, was kann man alternativ machen. Und da habe ich tatsächlich dann in Top Agrar die Anzeige von Lemken gesehen, dass man jemanden suchte für den Bereich Absatzförderung, so wie Johannes das vorhin schon kurz beschrieben hat. Und habe mich dann beworben, war ein etwas längerer Prozess, ein längeres Auswahlverfahren. Also hatten sich doch viele wohl beworben, aber letztlich entscheidend in den letzten Reihen, das habe ich dann im Nachgang erfahren, war tatsächlich, dass ich mit 24 der Jüngste dann war von diesen ganzen Bewerbern. Und ja, und dann ist dann am 15.8. meine Lemken-Karriere dann angefangen. Ja, war eine spannende Vorgeschichte sicherlich auch. Und aber Pflügen war schon immer so zu Hause auf dem Hof auch so meine Leidenschaft. Das fand ich total entspannend, so den ganzen Tag so die Furchen zu ziehen und Münsterland schön wechselnde Böden. Das war also nicht langweilig. Dann war es mal sandig, dann war es mal lehmig, dann ging es leichter, dann ging es schwerer. Und ja, so als dann die Anzeige einer Pflugfabrik kam, damals hieß die Firma Pflugfabrik Lemken, ich denke, auch Pflügen hat dir schon immer Spaß gemacht zu Hause. Probierst du mal, vielleicht ist das ja auch was für dich dann da im Bereich Absatzförderung bei einer Pflugfabrik. Und siehe da, 38,5 Jahre bin ich da geblieben. Also es hat schon gepasst, so die Chemie und auch so das ganze Aufgabenfeld, so was ich zu erledigen hatte. Das war schon spannend und interessant.
War denn tatsächlich zu dem Zeitpunkt bei Lemken noch das Produktprogramm bestand halt wirklich nur aus Pflügen?
Wollte ich auch fragen.
Ich bin mir gerade selber unsicher, muss ich sagen.
Also die Bodenbearbeitung war sicherlich generell schon etwas komplexer. Das heißt, auch die Stoppelbearbeitungsthematik war schon über verschiedene Geräte abgedeckt. Und auch hier die Saatbettbereitung, jeweils aber alles mit gezogenen Geräten, war auch schon ein wichtiges Thema. Also Pflügen war sicherlich das Hauptprodukt oder der Pflug war das Hauptprodukt, aber grober in verschiedensten Formen waren schon weit verbreitet. Achat, mal so als Stichwort. Das war heute ist das, glaube ich, noch hier und da ein grober, den man noch bei Landwirten irgendwo in der Scheune sehen kann. Drei- und vierbalkige Doppelhertzschallgrober, die gab es also auch schon in großer Stückzahl. Und letztendlich Saatbettbereitung mit der Koralle. Damals war auch schon ganz spannend.
Da muss ich sofort lachen, ja. Weil ich habe Carina vorher gefragt, sie hatte doch auch mal von so einem alten Gerät erzählt, da hatte mir auch mal ein Typenschild geschickt davon. Und dann ist das, ich habe gerade nochmal nach, hat sie mir gerade nochmal geschickt, das ist tatsächlich ein Typenschild mit einer fünfstelligen Seriennummer.
Genau, als Hintergrund vielleicht für alle, das war letztes Jahr im Herbst, da hatte Sören von 7810 Diaries bei Instagram auch eine Korund drin und die war, glaube ich, Baujahr 2001 und hatte dann so ein bisschen darüber berichtet, von wegen, ne, dass sie ja nach wie vor eine Top-Maschine ist. Und hatte dann gefragt, wer auch noch so alte Schätze zu Hause stehen hat. Und wir haben sowohl eine Korund als auch eine Koralle zu Hause. Und aber auf beiden Typenschildern konnte ich kein Baujahr feststellen. Und da hatte ich Johannes damals die Typenschilder abfotografiert und habe ihn gefragt, ob er mal rausfinden kann, von wann die Maschinen denn sind. Und bei der Korund konnte Johannes feststellen, dass sie vom 6. Mai 1998 war. Und die Koralle, da habe ich die Antwort bekommen, die ist zu alt, das kann ich hier selber nicht mehr nachvollziehen.
Ja, weil ich weiß nicht, wann wurde die Koralle gebaut, oder Systemkoralle hieß das ja.
Ja, wenn man genau.
Jetzt korrekt erwartet, ja. Eine Systemkoralle, das ist ja auch so eine Saatbett-Kombination. Aber wie weißt du dazu, oder du weißt ja mit Sicherheit, Josef, wann die gebaut wurde, glaube ich.
1972 tatsächlich.
72. Ja.
Okay. Und läuft heute noch bei uns im Betrieb, wollte ich nur gesagt.
Ich geboren, denke ich mal, aber ich war da auch schon 11 Jahre alt. Also wir hatten zu Hause zwar keine Koralle, aber als ich die Koralle dann hier kennengelernt habe, das war so eine Saatbettkombination, die als Alleinstellungsmerkmal diese offene Rahmenbauweise hatte. Die hatte keinen außenliegenden Rahmen, sondern diese Arme, diese Federstahltragarme. Mhm. Also die federten sehr stark und da waren viele Landwirte doch skeptisch, hält das denn wohl, wenn ich dann da mit meinem Schlepper über die Straße fahre, über die Feldwege, wenn das da die ganze Zeit so federt? Und ja, um da die Skepsis da wegzubekommen, hat man tatsächlich dann die Aussage, die mutige Aussage getroffen, ihr lieber Landwirt, ihr kriegt tatsächlich lebenslange Garantie auf diese Federstahltragarme. Hm. Also das war so das, die einzige Garantieleistung, wo man sagte, tatsächlich lebenslang, so ungefähr so lange wie der Bauer lebt oder so lange wie die Maschine lebt, hast du Garantie auf diese Arme. Und das war eine ganz mutige Geschichte und aber hat uns aber recht gegeben. Also ich glaube nicht, dass wir mehr als 10 Arme irgendwo im Laufe der Jahre da irgendwo tauschen mussten. Also das war wirklich ein neuer Weg und ein erfolgreicher Weg.
Mhm. Boah, Carina, wenn du jetzt noch, du hast auch da noch lebenslange Garantie.
Ich wollte gerade sagen, dann habe ich ja, das habe ich auch gerade gedacht, gut zu wissen, falls dann doch mal was verloren geht, dann weiß ich ja, wo ich mich melden kann.
Genau, ja. Es geht zu unseren Worten, ja, von früher, ja.
Josef denkt sich jetzt, er ist eh in 2 Wochen weg.
Also genau, nach mir die Sinnflut.
Aber tatsächlich, was muss man denn sich denn, oder du kannst ja vielleicht nochmal erzählen, Josef, was du jetzt genau dann 1985, was man sich jetzt unter dem Begriff Absatzförderung sich da vorstellen. Also ich glaube, heutzutage würde man ja sagen, irgendwie Bereich Marketing oder sowas, so hieß das ja damals noch nicht, oder?
Nee, also den Begriff Marketing gab es tatsächlich bei Lemke noch gar nicht. Und ich kam auch frisch von der Schule, fast frisch von der Schule und hatte eigentlich gar keine Ahnung von Absatzförderung. Aber das war gar nicht mal so, dass die Herausforderung, sondern tatsächlich so die Rahmenbedingungen, die ich hier vorgefunden hatte. Also wir waren ja noch komplett im analogen Zeitalter. Das muss ich einfach an dieser Stelle mal nochmal erwähnen. Das heißt, stand eine Schreibmaschine im Büro und ein Telefon und sonst nichts. Ja, und dann ging das los nach dem Motto, ja, Herr Böcker, machen Sie mal einen Prospekt über den Smaragd zum Beispiel. Das war so damals dieser zweiwölkige Grubber, der dann kam. Prospekt machen, wie geht denn sowas? Ja, erstmal Argumente sammeln. Was kann der Smaragd eigentlich? Das heißt, mal mit den Konstrukteuren sprechen, nach dem Motto, jo, was hast du da eigentlich dabei gedacht, das Gerät so zu konstruieren, wie es dann da jetzt steht? Was sind denn eigentlich so die Stärken von dem Gerät? Und ja, das wurde dann auch entsprechend aufgenommen. Und dann kam der nächste Punkt. Jo, wir brauchen ja auch Bilder für den Prospekt. Nach dem Motto, fotografieren. Vorher nie irgendwo großartige Berührung gehabt mit Spiegelreflexkameras. Diese Kameras, die sollten mich also dann tatsächlich das ganze Lemken-Leben noch weiter begleiten, fast. Motto. Ich war der einzige Mann, die einzige Person im Unternehmen, die ein Fotoapparat hatte. Zum Motto, ich wurde für alle möglichen Fotoarbeiten, wurde ich dann angefordert, weil ich ja derjenige war, der eine Schwarz-Weiß, also eine Spiegelreflexkamera hatte im Schwarz-Weiß-Film. Das war damals so für Pressearbeit immer noch wichtig, Schwarz-Weiß-Fotos zu haben. Und eben eine zweite Kamera, da war dann Farbdiafilm drin, so für Prospekte und solche Sachen. So, und man war also mit 2 Kameras unterwegs und dann musste man ein Fotoshooting organisieren. Dann gingen die Filme ins Labor, wurden dann entwickelt und dann hatte man irgendwo Texte zusammengeschrieben, mühselig an der Schreibmaschine, im 2-Finger-Suchsystem. Ich hatte vorher einen Schreibmaschinenkurs besucht und so war das dann eine relativ zähe und mühselige Angelegenheit, so einen Prospekt zu bauen. Also die Texte und Fotos wurden dann alle zusammen in einen Umschlag gesteckt und dann zu einer Agentur geschickt. Und die haben dann aus diesem Material, haben die dann einen Prospekt gebaut. Und das war also relativ zeitaufwendig, logischerweise mit Postversand und allem Zip und Zap und erstmal Filme entwickeln lassen. Das dauerte dann auch eine Woche und also eine ziemlich aufwendige Geschichte. Aber letztendlich, ja, man wächst mit seinen Aufgaben, Herausforderungen. Das war immer so das Motto. Und ich hatte auch keinen Kollegen. Ich war eine Ein-Mann-Abteilung. Ich hatte keinen Kollegen, der mir irgendwie unter die Arme griff oder der mir schon irgendwie was zeigen konnte, sondern ich musste mir alles relativ selbstständig erarbeiten. Und nach so einem halben Jahr Einarbeitungszeit kam dann auch so ein erstes Fazit, dass man nicht so richtig mit meiner Arbeit zufrieden war, dass wieder alles viel zu lange dauern und wie auch immer. Ich sage, ich brauche erstmal eine Unterstützung für die Schreibarbeit. Also, dass mir jemand mal dieses Schreibmaschine schreiben abnimmt, das kostet sehr viel Zeit und ich habe es leider nicht gelernt. Und dann kriegte ich eine Hartwachskraft dazu, die mir dann erstmal den Schreibkram abgenommen hat. Und so wurde es dann auch dann einfacher. Das war jetzt mal so ein Beispiel, aber es gibt da ein, ich muss sagen, 20-seitige Abhandlung mit den ganzen Aufgaben der Absatzförderung. Das durfte ich nach einem halben Jahr, durfte ich das selber mal aufschreiben, was ich denn alles so machen möchte und was alles zum Thema Absatzförderung dazugehört. Dann habe ich mal so ein Seminar über einen Tag besucht. Was ist eigentlich Absatzförderung? Das Seminar hieß aber auch schon Verkaufsförderung. Da wurde der Begriff auch schon mal so ein bisschen abgewandelt und ja, und das war dann wirklich ein ganz riesiges Paket, was eben Absatzförderung oder Verkaufsförderung beinhaltet. Und das ging ja dann nachher viel weiter. Dazu gehörten dann Händlerschulungen, also den ganzen Schulungsbereich, was heute ein Argo-Training macht. Das habe ich auch mitgemacht und die ganze Pressearbeit habe ich mitgemacht. Das heißt, Presseinfos verschicken, diese ganzen Themen, und heute ist das alles viele Köpfe verteilt, und aber das war damals alles mein Job und sehr, sehr umfangreich und hat aber trotzdem Spaß gemacht und damals war man ja auch noch sehr flexibel und hat das Ganze auch dann ganz gut nachher über die Runden gebracht. Nachdem die Einarbeitungszeit dann vorbei war und man so ein bisschen die ganzen Sachen kannte, dann ging es also auch demnächst, oder ging es auch viel schneller voran.
Aber du sagst das gerade mit den, du hast ja auch die Pressearbeit gemacht, das war jetzt ja nicht 1985, aber du hast ja zum Beispiel, du hast es aber schon angesprochen, dann, wenn man sich das heutzutage vorstellt, wir kennen das alle, man hat ein Handy dabei, man kann überall E-Mails schreiben und telefonieren. Manchmal ist das auch ein Nachteil, sagen ja viele. Mm. Ist es auch manchmal tatsächlich.
Ja.
Aber du hast ja dann tatsächlich auch, wenn man jetzt mal so Richtung 90er Jahre sieht, hast du ja quasi auch diesen ganzen Mauerfall miterlebt und nachher die Erschließung von Ostdeutschland. Und da muss man sich das ja mal vorstellen. Du hast mir das ja, wir beide kennen uns ja jetzt schon seit 2017. Und saßen ja auch die ganze Zeit zusammen im Büro. Da hast du ja schon mal die eine oder andere Anekdote erzählt. Wenn man sich das heutzutage mal vorstellt, man wird dann ja, wird dann losgeschickt. Oder du hast ja gesagt, du wurdest ja losgeschickt, du hast eine Karte gehabt, da wurden dann irgendwie Kreuze gemacht, wo ein potenzieller Händler ist. Und dann ohne Handy wurdest du dann losgeschickt dahin. Du sollst mal gucken, was da so los ist ungefähr. Oder wie muss man sich das vorstellen? Also ohne dass man, natürlich hatte man irgendwo einen Münzfernsprecher, um mal vielleicht in der Fabrik oder die Familie anzurufen. Aber wie ist das denn so abgelaufen dann?
Ja, sicherlich eine der spannendsten Phasen, die ich auch bei Lemken so da erleben durfte. Also der Mauerfall. Das war schon, ja, sicherlich historisch gesehen eine ganz, ganz große Nummer, aber auch letztendlich für Lemken, für die Entwicklung von Lemken eine ganz wichtige Geschichte, weil man auf mal komplett neue Verkaufsgebiete, neue Möglichkeiten des Vertriebs dazu bekam. Und ja, letztendlich war es eine große Herausforderung. Man hat mehr oder weniger Bewerbungen gehabt. Also man muss sich vorstellen, zu DDR-Zeiten gab es diese sogenannten Kreisbetriebe für Landtechnik. Das waren Stationen, die einem Bezirk zugeordnet waren, und die hatten so die Aufgabe, den Service, die Ersatzteilversorgung etc. für diese Agrargenossenschaften da irgendwie zu organisieren und sicherzustellen. Alles natürlich zu DDR-Zeiten staatlich, und jetzt nach dem Mauerfall wollten sich diese Kreisbetriebe für Landtechnik privatisieren und wollten in den Landmaschinenhandel einsteigen, in den Service einsteigen, und hatten dann ihre Bewerbungen losgelassen. Also Richtung Traktorenhersteller, aber auch Richtung Anbaugerätehersteller wie Lemken. Und dann wurde so ein Stapel gesammelt, und dann wurde, nicht sagen gelost, aber letztendlich war jeder mal dran, dann mit so einem Stapel Bewerbungen quer durch die neuen Bundesländer von Nord bis Süd, da diese Bewerbungen live vor Ort sich mal anzuschauen. Was ist das für ein Kreisbetrieb und was steckt dahinter? Ist das Substanz? Sind die Leute da fähig, auch Maschinen zu verkaufen und zu reparieren. Man kriegte so vorformulierte Verträge mit, so für die ersten Aktivitäten. Also man hatte schon auch eine Menge Möglichkeiten. Aber wie Johannes das gerade schon angedeutet hatte, es war auch noch eine Zeit ohne Mobiltelefon. Ich hatte zu Hause gerade eine junge Frau mit zwei kleinen Kindern. Und man hat sich dann mehr oder weniger sonntags hat man sich zu Hause abgemeldet. Für eine Woche war man von der Welt, von der westlichen Welt weg und war dann irgendwo in einer anderen Welt im Osten. Man hatte eben nicht die Möglichkeit, irgendwie zu kommunizieren oder ob man jetzt irgendwie da unterwegs, was weiß ich, irgendwo im Wald gelandet war und irgendwo vom Wolf zerfleischt wurde gerade. Das hätte keiner mitbekommen. Aber nein, das war schon auf der anderen Seite auch sehr, sehr beeindruckend, diese großen Flächen, die großen Felder zu sehen. Und das hatte man ja so gar nicht. Ich hatte das so zumindest noch nicht kennengelernt, so riesige Schläge, so 100, 200 Hektar Schläge und diese tollen Landschaften auch zum Beispiel in Mecklenburg, diese Endmoränengebiete und solche Schläge, solche Flächen zu sehen. Das war schon sehr beeindruckend, nur die ganze Organisation und alles, was damit zu tun hatte, das war natürlich sehr, sehr schwierig. Man konnte also so eine Reise nicht großartig planen. Weil man eben von Ost nach West oder umgekehrt nicht vernünftig kommunizieren konnte. Das heißt, man hat innerhalb der DDR, in der ehemaligen DDR, hat man dann die Termine letztendlich finalisiert. Und das war also noch eine sehr alte Form. Also morgens man konnte schon um 7 Uhr den ersten Termin wahrnehmen bei einem KVL-Betrieb. Aber um 3:30 fiel auch tatsächlich der Hammer. Also dann ging gar nichts mehr. Dann konnte man irgendwo sich, also in den Sommermonaten, konnte man den schönen See suchen. Dann konnte man da ein bisschen urlauben, entspannen, relaxen da in der Schorfheide, da wo Erich Honecker seine Feriendomizile hatte und solche Sachen. Man hat viele schöne Ecken da kennengelernt und war dann auch dann relativ schnell auch eigene Gebietsverkaufsleiter gesucht, die dann mehr oder weniger mit unserer Unterstützung dann weiter gearbeitet haben und diese Gebiete dann händlermäßig dann aufgebaut haben. Das war sicherlich eine ganz tolle, spannende Geschichte und diese Zeit möchte ich nicht missen mit allen Einschränkungen und Nöten, die man so erlebt hat, aber es war einfach eine tolle Zeit und man hat sehr viel erlebt. Man hat ja eigentlich von Anfang an mitbekommen, wie aus einem maroden Land, wie es die DDR war, in kürzester Zeit, in wenigen Jahren eigentlich eine funktionierende Wirtschaft aufgebaut wurde, wie die Landwirtschaft sich entwickelte und wie natürlich auch viele Unternehmen nicht da versucht haben, eine goldene Nase zu verdienen. Ganz klar, da waren auch viele Scharlatane unterwegs, die dann meinten, die könnten die Leute alle über den Tisch ziehen. Aber wir, zum Beispiel mit Landmaschinen und so, wir waren da sehr willkommen. Und es waren ja auch viele westliche Händler, die im Osten dann auch Filialen aufgemacht haben. Und das funktionierte dann auch ganz gut. Und so hat man doch einen guten Beitrag geleistet, um aus diesem hohen Staat dann irgendwo auch eine funktionierende Wirtschaft zu machen.
Ich finde das immer super spannend, so Geschichten von früher. Also könnte ich auch stundenlang zuhören. Und dann auf der einen Seite hat man so als junger Mensch dann immer das Gefühl, Gott, das muss ja alles schon ewig her sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Johannes, aber ne, wenn man sich dann mal überlegt, dass es ja eigentlich ist es ja noch nicht so lange her. Nee. Und ich finde, das hört sich immer wirklich so an, wie in einem anderen Jahrhundert, also ja, ist ja auch ein anderes Jahrhundert, aber also wisst ihr, was ich meine? So dieses diese Entwicklung, die einfach da alles durchgemacht hat. Ne? Ich meine, wenn wir über Landtechnik sprechen, wissen wir, was da alles passiert ist in den Jahren, aber auch wie du eben sagst, ne, da war nichts mit Google Maps oder mit Telefon oder Fotos, Videos, alles das war ein Riesenaufwand. Aber mich würde mal interessieren, Wie empfindest du das? Also heute habe ich dann manchmal das Gefühl, dass es aber dafür, also ja, es gibt bestimmt viele Dinge, die viel einfacher und schneller möglich sind, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es dadurch irgendwie trotzdem stressiger ist, weil es so eine viel schnelllebigere Zeit ist. Also wie empfindest du das?
Doch, so würde ich das auch unterstreichen, ganz ehrlich. Also ich sag mal so, diese ganzen, was ich so in den letzten Jahren so empfunden habe, die ganzen Social-Media-Kanäle und solche Themen im Marketing, die sich dann entwickelt haben, die müssen alle irgendwie betreut, beschickt, befüttert und sonst wie gefördert werden. Und das ist sicherlich ein großer Unterschied zur damaligen Zeit. Da war was auch nicht einfach, aber es war ruhiger. Wie du schon sagst, die Zeiten heute sind viel hektischer geworden. Wir haben unsere Kollegen da vom Social Media, haben wir permanent da auf der Matte stehen und wollen.
Grüße an Patrick an der Stelle.
Ja, habe ich auch gerade direkt dran gedacht.
Nein, aber das irgendwo müssen die Themen müssen ja auch noch interessant und spannend bleiben. Und wenn man dann irgendein Thema immer wieder bringt und irgendwo, dann fehlt nachher auch so ein bisschen das Gefühl, es ist ja eigentlich veraltet, es ist nichts Neues, es ist nichts, was richtig spannend ist. Und das finde ich, macht einen dann ein bisschen unzufrieden. Nach dem Motto, es ist schon so eine Übersättigung meiner Meinung nach da in vielen Bereichen. Und das müsste man vielleicht hier und da müsste man mal so ein bisschen auf die Bremse treten, dass die Leute mal wieder so ein bisschen Bodenhaftung kriegen. Boden und ständig heißt ja auch diese Folge.
Genau. Also,
dass man auch mal wieder da ein bisschen ruhiger wird und auch die ganzen Themen auch wertschätzt und das kommt mir so ein bisschen in der heutigen Zeit zu kurz, diese Wertschätzung von den Dingen, die man so erreicht hat und die einfach untergehen im ganzen Tagesgeschäft, in der ganzen Hektik das war früher, hört sich mal so ein bisschen blöd an, wenn man von früher spricht oder so, ne? Aber insgesamt war es entspannter ist vielleicht der falsche Begriff, aber es war nicht so hektisch.
Entschleunigter.
No.
Also tatsächlich, da habe ich letztens mich auch noch mit einem alten Lohnunternehmer drüber unterhalten und das ist ja auch so eine Sache. Heutzutage, wenn man einen Lohnunternehmer kennt, der hat ja ungefähr 200 Anrufe am Tag oder so und braucht 3 Handyladungen, weil sein Akku andauernd ist. Und der hat mir tatsächlich, ja, früher war das so. Da sind wir morgens, hatten wir den Kunden hat gesagt, dann kommen wir. Und dann sind wir gekommen. Du hast ja kein Telefon oder so. Dann konnte man höchstens, dann hat man ja immer bei der Frau zu Hause in der Küche sozusagen angerufen. Die hat dann vielleicht gesagt, wo man gerade unterwegs ist. Und dann wurde beim Bauern in der Küche angerufen. Da musste man auch Glück haben, dass dann die Frau vielleicht oder derjenige, der gerade da am Telefon war, dann auch zum Feld gefahren ist. Und dann du hast halt nichts mitgekriegt. Du konntest natürlich auch keine Aufträge so wirklich irgendwie während des Tages umdisponieren oder so. Oder nur mit sehr viel Aufwand. Aber du warst halt, das war halt, wenn du dann auf dem Trecker gesessen hast, war es halt ruhig. Also, wie du schon, und entschleunigt vor allen Dingen auch. Alles mit seinen Vor- und Nachteilen natürlich, ne?
Und ich finde manchmal eben dieser Punkt, was Josef auch schon angesprochen hat, mit der Wertschätzung. Wir hatten zum Beispiel jetzt am Lehrgangswochenende auch das Thema, wir waren von Einzelkorn-Sätechnik dran und da hatte ich unter anderem, ihr habt doch auch das Video mit der Azurit jetzt da wieder gemacht, ne, wo du auch den Spray-Up und das alles nochmal erklärt hast. Und ich meine, ich weiß ja auch selber, weil ich schon bei dem einen oder anderen Dreh dabei war, was da auch für eine Arbeit drin steckt. Und dann ging es nämlich auch irgendwann darum, so nach dem Motto, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber so nach dem Motto, das ist mir zu lang. So, ne, 3 Minuten ist, also wir wissen ja heute leider auch, so nach dem Motto, wenn ein Video länger als 1 Minute ist, dann schaut schon keiner mehr hin. Es ist schon zu, in Anführungszeichen, anstrengend, sich mal irgendwie ein 3-Minuten Video anzugucken. Und das finde ich irgendwie auch so schlimm, weil dann steckt da so viel Arbeit drin und man erklärt das da alles gescheit und und dann wird es aber doch, weiß ich nicht, vielleicht nach einer halben Minute weggeklickt, weil ist mir doch zu langatmig und das ist halt auch irgendwie dann für so eine Arbeit absolut keine Wertschätzung mehr.
Ja.
Und ich glaube früher, wenn man dann so ein Prospekt hatte, dann war das wahrscheinlich auch was Besonderes, wenn jemand so das in der Hand hatte, ne, dann das gab es nicht so oft und heute ist halt alles so ja, übersättigt und überflutet irgendwie mit Informationen, dass man das gar nicht mehr so. Ich habe auch manchmal das Gefühl, das fällt mir oft bei unseren Azubis auch so auf, bei den jungen Leuten, die sind gar nicht mehr aufnahmefähig, weil die den ganzen Tag mit so viel Videos und Material bei TikTok und Co. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes sind die irgendwann zu und können gar keine Informationen mehr aufnehmen. So kommt es mir jedenfalls manchmal vor. Und das ist auch was, wo ich mir auch manchmal wünschen würde, dass da die Bremse noch mal ein bisschen eingetreten wird.
Also ich habe schon öfter hier gerade, wo du so das Stichwort TikTok genannt hast, da habe ich, als ich das hörte, dass Lemken da eventuell bei TikTok aktiv werden will, habe ich nur gedacht, wo sind wir denn jetzt, in welchem Kindergarten? Dass wir jetzt auch solche Kanäle noch bedienen wollen, das muss ich ehrlich sagen, das hat dann mal irgendwo bei mir auch die Grenzen überschritten. Ich meine, Facebook und Insta und YouTube und was weiß ich, aber dann kommen dann auch wieder neue Kanäle irgendwo in die Diskussion, die auch fernab der Landtechnik irgendwie anzusiedeln sind, für mich zumindest. Und letztendlich müssen wir nicht irgendwie den Otto Normalverbraucher irgendwo als Zielgruppe haben, sondern wir haben die Landwirte als unsere Kunden als Zielgruppe und da gibt's genug Möglichkeiten, den zu informieren, sachlich, vernünftig zu informieren und nicht irgendwo die Schlepper, die dann bis zur Achse da irgendwo im Schlamm festsitzen und irgendwelchen anderen Extremsituationen, die eigentlich nur Schadenfreude oder sonstige Dinge da irgendwo erzeugen. Deswegen seriös und gut gemachte Videos, um unsere Kunden, um die Landwirte vernünftig zu informieren, auch durchaus spannend muss das sein, darf das sein. Das darf auch mal unterhaltsam sein, darf auch mal ein schöner, gut gemachter Gag drin sein aber permanent irgendwelche Kanäle, nur damit man irgendwelche Klickzahlen generiert, zu bedienen. Das finde ich, das muss ich sagen, das macht mir irgendwie keine Freude, dass man dann TikTok und Co. da irgendwo noch ins Ziel der Aktivitäten nehmen will und solche Sachen. Aber gut, das ist vielleicht auch, weil ich dann noch ein paar Jahre älter bin, kann ich nicht ganz.
Ich kann dir sagen, aber das hat nicht nur was damit zu tun. Also ich bin ganz ehrlich gesagt auch kein, also ich habe TikTok tatsächlich und habe es eine Zeit lang auch versucht, parallel mitzuführen. Aber mir ist es auch einfach zu viel. Also sage ich ganz ehrlich, weil dieser Algorithmus, der da dahinter steckt, wie du gerade schon sagst, da wird einem auch so viel, ja, ich sag's jetzt einfach mal, Schwachsinn angezeigt, das ist mir einfach so eine Reizüberflutung für mich, so eine unsortierte, da bin ich auch sehr inaktiv wieder geworden, weil es mir einfach zu viel ist, also muss ich ganz ehrlich sagen.
Auch schön, mal so eine Stimme von einer jungen Frau zu hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Aber das ist auch Geschmackssache und vielleicht bin ich ja auch schon zu alt für TikTok und das ist nämlich genau das Thema, wo ich... Ja, nein, in Anführungszeichen. Nee, das ist halt das, wo ich mich dann auch immer frage. Es ist halt so der Zwiespalt, ne? Auf der einen Seite macht man das mit, in der Hoffnung, dass man vielleicht da auch den ein oder anderen jungen Menschen wieder mit erreicht, weil, ne, ich meine, das ist ja auch irgendwie unser aller Zukunft, die Generation, die da, und es gibt bestimmt auch genug Junglandwirte, die auf TikTok unterwegs sind und sich vielleicht da auch über Maschinen informieren, mag ja sein. Auf der anderen Seite sage ich aber auch immer so, muss ich jeden Trend mitmachen, vor allen Dingen dann, wenn es mir persönlich nicht gefällt. Also mache ich es nur um der Klicks wegen dann wieder mit. Habe aber auch schnell gemerkt, dass ich da echt halbherzig auch nur dabei bin, weil es eben einfach nicht mein Medium ist und dann auch für mich entschieden, dass ich das zumindest solange das da so eine, für mich ist es einfach nur eine Chaosseite, solange das da so ist, pausiere ich da wieder, weil es mir einfach zu viel ist.
Also ihr seid ja so ein bisschen in dem Alter meiner Kinder und deswegen kriege ich das auch so ein bisschen mit, wie die damit umgehen und was da so läuft. Und ich muss sagen, die haben sich auch schon bei einigen Kanälen haben sich wieder abgemeldet, weil einfach auch diese Reizüberflutung, diese ganzen unterschiedlichen Kanäle, das ist denen dann auch zu viel geworden und beschränken sich dann auf ein paar wenige. Ne? Also ich will um Gottes Willen nicht, dass der Eindruck entsteht, ich würde mich da völlig verschließen, obwohl vielleicht auch nochmal so eine kleine Geschichte. Meine erste Erfahrung tatsächlich mit Social Media war direkt eine sehr negative, muss ich ganz ehrlich mal so kurz erwähnen.
Erzähl.
Das war, ja, da kam Facebook, waren ja die ersten, die so irgendwo auf die Bühne kamen. Und der damalige Geschäftsführer war auch für diese neuen Medien ganz affin. Und ich kriegte dann eine Mail. Und in dieser Mail hat ein Modellbauer technische Zeichnung angefordert über Saphir, über unsere Sämaschine. Über eine mechanische Sähtechnik. Er wollte ein Modell bauen und ich habe ihm dann auf seine Mail geschrieben nach dem Motto, er könnte gerne Fotomaterial oder ich könnte ihm auch Adressen nennen in seiner Umgebung. Wenn er mir mal seine Kontaktdaten schicken würde, dann würde ich ihm mal Adressen besorgen. Da könnte er auch Fotos machen und sich die Maschinen angucken. Notfalls könnte er auch noch bei uns ins Werk kommen und sich die Maschinen angucken. Aber technische Zeichnungen würden wir grundsätzlich für solche Zwecke nicht rausschicken. So, seine Reaktion war da, bei Facebook hat er mich dann da so an die Wand genagelt, Herr Josef Pöcker von der Firma Lemken hat es nicht nötig, mir als treuen Lemken-Fan für den Modellbau Zeichnungen einer Saphir-Drillmaschine zu schicken. Hat er mich da, anonym hat er mich da an der Wand genagelt, nach dem Motto, jo. Und da wusste ich Bescheid, wie das so läuft in diesen Diskussionen. Und dann haben wir über Facebook antwortet und er hat sich nachher auch nochmal entschuldigt dafür, dass das eben so nicht geht. Aber das war so direkt eine Erfahrung, so in diesem anonymen Bereich. Da fühlen die sich alle stark und hauen auf den Putz. Ja, das ist eigentlich eine Sache, die hat mir dann von Anfang an nicht so richtig gefallen, dass das da so alles anonym geht und ich da Leute theoretisch, praktisch, man sieht es ja auch, man hört es ja auch, da fertig machen kann und dass die nachher, was weiß ich, was für dumme Sachen machen. Das hat mich dann so ein bisschen gestört oder stört mich auch heute noch.
Kann ich gut nachempfinden.
Aber vielleicht nochmal zu dem, was dich nicht so sehr steuert, Josef, und das ist ja tatsächlich zum Beispiel die Agritechnica, ne? Da hast du ja jetzt... Wir haben ja auch drüber gesprochen, wenn man dich fragt, wie viele Agritechnikas du besucht hast, ne, dann kannst du ja sagen, als einer der wenigen, du kannst ja sagen, ich habe alle besucht, oder?
Ja, genau. Ist tatsächlich so.
Wahnsinn. Also seit wann gibt es die?
Das war tatsächlich auch das berühmte kalte Wasser. Also 85, als ich angefangen bin, hat tatsächlich auch die erste Agritechnica stattgefunden. Das war das Jahr, wo dann die Aufteilung vollzogen wurde zwischen Innenwirtschaftsausstellung und Außenwirtschaftsmesse. Also vorher war das die DLG, das war so eine Wanderausstellung. Da waren Tiere und Tier und Technik war da vertreten. Und 85 kam dann die erste Agritechnica auf den Markt und nur für Maschinen der Außenwirtschaft.
War die immer in Hannover?
Nee, also damals die ersten Jahre bis 93 tatsächlich haben die in Frankfurt stattgefunden.
Ja.
Also ist nicht so weit von dir entfernt, Carina. Das war damals zentral halt für Westdeutschland gelegen und als dann die Wende gekommen war, dann und die großen Betriebe aus dem Osten natürlich auch sehr interessiert waren, zu einer Messe zu fahren, zur Agritechnica und in Hannover. Das Messegelände war auch viel, viel besser geeignet für alle Zwecke, große Hallen, große Tore. Und in Hannover musste man zum Beispiel die Maschinen in ein zweites Stockwerk fahren über so ein Rondell. Konnte man in ein zweites Stockwerk kommen und dann musste man so einen 7-Scher Aufsattelflug da über so ein Rondell mit 2 Staplern da hoch jonglieren, ich nenne es mal so. Okay. Und das waren sehr, sehr schwierige Verhältnisse für Auf- und Abbau und auch insgesamt die Hallen waren sehr klein und ich habe es da, glaube ich, im Bericht da in der letzten Flugpost, habe ich es auch so ein bisschen erwähnt, also ganz niedrige Decken und das ist in Hannover eben ganz anders. Da hat man viel Platz und Auf- und Abbau und auch für die Messebesucher viel angenehmere, übersichtlichere Hallen. Und Frankfurt war da sicherlich anfangs war schon ein bisschen schwieriger vom ganzen Messebau her und auch von den Besuchern her. Aber letztendlich hat es auch Spaß gemacht und abends gab es dann statt Bier mal Appleboy in Sachsenhausen. Das war auch für einen Westfalen Neuland, will ich mal sagen. Aber ich habe auch viel Spaß gehabt und Agritechniker war immer schön. Das war eigentlich auch das Reizvolle an diesen Aufgaben im Absatzförderung, Verkaufsförderung, Marketing, dass man auch immer sehr viel Kontakt noch zur Praxis hatte, gerade auf Messen, den Austausch so mit Landwirten und Praktikern zu haben. Das hat mir immer viel Spaß gemacht und auch dann neue Landwirte kennenzulernen, wie sie dann wirtschaften und so. Das war immer sehr spannend und dann auch gut, man hat dann so Verkaufsanbahnung betrieben, nach dem Motto, man hat sie ausführlich beraten. Letztendlich, ich war kein Verkäufer, ich musste nicht verkaufen. Das war auch nicht so mein Ding, aber ich konnte die Maschinen, glaube ich, ganz gut erklären. Und habe dann nachher, wenn man merkte, jo, der Mann oder die Frau ist heiß, in Anführungsstrichen, auf so eine Maschine, habe ich dann den Gebietsverkaufsleiter dazu geholt und dann wurde dann eben die regionale regionale Geschichte nochmal so ein bisschen dazugenommen, nach dem Motto, wie sehen die Verhältnisse vor Ort aus, welchen Händler habt ihr denn da überhaupt, der da in Frage kommt und. Und dann gab es auch auf Messen viele Abschlüsse, wo man dann auch mitgeholfen hatte und das war schon eine schöne Zeit und ich war auf diesen 19 Messen, Johannes, wie du das schon sagtest, von Anfang an immer mit dabei und auch während meiner Tätigkeit auch schon mal auch für den Messebau zuständig. Das war natürlich eine ganz andere Nummer, nicht nur Standdienst zu machen, sondern 14 Tage vorher die Messe mit aufzubauen und nachher noch mit abzubauen. Dann war man doch mehr als 3 Wochen am Stück in Frankfurt, beziehungsweise nachher in Hannover war es eigentlich mehr, wo ich dann auch schon mal Messebau mitgemacht habe. Aber auch das hat man gelernt und wächst immer mit seinen Herausforderungen wobei das war dann schon eine anstrengende Nummer, muss ich sagen.
Ist man dann wehmütig? Also hinblicklich auf die letzte Agritechniker, wo du ja dann wusstest, so das wird jetzt die letzte, zumindest beruflich sein. Warst du da
wehmütig? Doch, man hat sich ja von einigen hat man sich dann auch verabschiedet nach dem Motto, das war's jetzt hier wir haben auch einen schönen Lämpchenabend gehabt, muss ich sagen, in Hannover und da habe ich dann auch mit vielen Kollegen gesprochen, die man sonst auch nicht so oft sieht, so, die so im Außendienst unterwegs sind und so so nach dem Motto, das war's für mich, leider werden wir uns sehr wahrscheinlich nicht mehr so oft sehen, vielleicht nochmal wieder auf einer Agritechnika, aber dann bin ich auch nur 1 oder 2 Tage mal als Besucher da. Ist schon eine gewisse Emotion ist schon immer dann dabei aber letztendlich war es ja jetzt aufzuhören eine freiwillige Entscheidung mit allen Emotionen, die dazugehören, aber auch durchaus in positiver Hinsicht. Das will ich also auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass ich nur traurig bin, dass ich jetzt aufhöre, sondern gibt auch ein paar schöne Sachen, die mich erwarten und wo ich mich drauf freue.
Was aber ja auch durchweg positiv ist, ne? Wenn man traurig ist, dass es vorbei ist, heißt ja auch, dass es immer eine gute Zeit war und immer Spaß gemacht hat. Und ich meine, ich glaube, das spricht ja auch für sich, wenn jemand 38 oder 38,5 Jahre in einer Firma bleibt, dann fühlt man sich ja schon wohl da. Und ich glaube, das ist auch was. Also ich glaube, dass es auch viele Menschen gibt, die froh sind, wenn sie in Rente gehen, weil sie eben ihren Job vielleicht nicht so gerne machen und vielleicht da nicht unbedingt ein weinendes Auge dann auch dabei ist.
Ja, genau. Also ich muss sagen, ich habe immer gerne den Aufwand betrieben, muss ich sagen. Das ist immer noch eine schöne Geschichte, die Viktor Lemkin immer gerne zum Besten gibt, wenn er mich trifft. Ja, Herr Böcker, Sie sind ja derjenige, der jeden Tag eine Strecke 60 Kilometer zu uns fährt. Das finde ich ja so toll, dass Sie so einen Aufwand betreiben, um hierhin zu kommen. Und habe ich auch gerne gemacht. Aber ich merke schon, der Verkehr wird immer mehr und ich verliere mehr oder weniger jeden Tag 2 Stunden meiner Freizeit, die ich auf der Straße dann verliere, so an Lebensqualität, ich sag das mal so. Und wenn dann immer in Wesel die Rheinbrücke da dicht ist, dann und aus einer Stunde werden dann anderthalb Stunden, dann ist man nachher abends nicht ganz so glücklich, ich sag mal so. Wenn man dann gerade dann zum Abendbrot zu Hause ankommt, dann hat man viel Zeit irgendwie nicht sinnvoll verbracht, ich sag das mal so. Mhm. Und das ist sicherlich ein Punkt, wo ich sage, schön, dass ich dann zu Hause bin und diese zwei Stunden mehr an Lebensqualität dann gewonnen habe. Ne?
Aber Josef, jetzt vielleicht, ich habe mir so ein paar Highlights mal aufgeschrieben, die du mir mal erzählt hast, die ich als interessant erachte für die Zuhörer auch nochmal. Jetzt muss ich nochmal eben das Thema. Und zwar einmal erzählen, ich weiß nicht, ob der ein oder andere das vielleicht von euch, von den Zuhörern kennt. Lemken hatte mir den sogenannten Janta ja im Produktprogramm. Also das war eine Großflächensämaschine, 12 Meter Kurzscheibenegge, dann dahinter war so ein R-Seeder, so ein Sähwagen sozusagen mit einer 12 Meter Sähschiene. Und jetzt musst du mal du hast da glaube ich mit der Profi, habt ihr da glaube ich einen Test gemacht oder mit der Top Agrar, dann seid ihr doch danach, und die Maschine lief, wenn korrigiere ich bitte, in Sibirien oder so, oder kann das sein?
Jo, also das war sicherlich eine meiner Abenteuerreisen, die ich dann auch mal machen durfte, als Russland noch ein Markt, Moment muss ich sagen, war, der lukrativ war, und unser Geschäftsführer war damals schon sehr, sehr früh in Russland unterwegs und hat da die Kontakte geknüpft. Und dann ging es darum, eben, man in Ostdeutschland waren die Flächen schon groß, aber in Russland und in diesen Regionen nochmal um ein Vielfaches größer als in Ostdeutschland und in Polen oder in Tschechien. Und und dann wurden entsprechend auch Maschinen entwickelt, sag mal Systemträger, Gigant ist mal so ein Stichwort, die Stoppelbearbeitungsgeräte und Saatwertkombinationen mit 12 Metern und heute sogar 16 Metern. Das waren alles Geräte, die wurden dann da in Russland und Co. da verteilt. Und Sähtechnik, Johannes, dein Spezialgebiet. Ja. Das wäre für dich sicherlich auch eine super interessante Geschichte gewesen. Düngen und Drillen war so das große Thema in diesen nordischen Ländern, wo die Sommerungen da angebaut werden, wo man im Mai irgendwelchen Sommerweizen oder Sommergerste oder irgendwie was sät, weil man halt nicht früher auf die Flächen kommt und entsprechend dann auch direkt mit Dünger versorgen, war dann angesagt. Und dadurch, es gab eine Kompakt-Solitär, die war 6 Meter, aber eben in Russland und so war natürlich 6 Meter war keine Arbeitsbreite. Das musste größer sein. Und dann wurde dieser Sähwagen Janta entwickelt. Also eine erste Tour dahin, die ging tatsächlich nach Saransk, das war eine Region, 12, 13 Nachtstunden mit Nachtzug von Moskau in östliche Richtung. Und die zweite Sache, die du gerade angesprochen hast, das war ein Fahrbericht mit Profi. Der war tatsächlich oben ganz weit im Norden, Krasnojarsk, irgendwo. Und das war schon die Tundra-Gebiet oben. Das waren nochmal, glaube ich, 5000 Kilometer von Moskau aus, nördlich mit dem Flugzeug, sind wir da nochmal geflogen.
Da muss man sich mal vorstellen, in europäischen Verhältnissen. Also
das
ist ziemlich weit. Oh.
Ja, auf jeden
und,
Fall.
Und der Janta, also bei diesem ersten Einsatz ging es tatsächlich darum, auch Foto- und Videomaterial zu produzieren. Da hatten wir das Pech, dass es leider relativ nass war und man hat da den Janta dann mehr oder weniger so in Matsch versenkt. Deswegen sind da nur ein paar wenige Bilder, brauchbare Bilder entstanden. Es war nicht zu befahren, dieser große Sähwagen, wenn der voll beladen war, da waren einige Tonnen drin. Und dann saß er da im Matsch fest und dann ging halt nicht so viel. Beim zweiten Mal, da hatte man schon ein bisschen mehr Erfahrung, haben wir auch alles Mögliche im Vorfeld, was irgendwie auszuloten ging, haben wir dann ausgelotet. Und dann sind Gottfried Eickel, der Name sagt brauche ich vielleicht auch was vom Profi. Und ich sind dann irgendwie zusammen mit dem Flugzeug, dann haben wir uns dann den Weg gemacht. Also wie gesagt, diese 5000 Kilometer noch nördlich von Moskau, noch ein Inlandsflug. Und kamen dann tatsächlich zu dem Betrieb hin. Und ja, da und da auf dem Acker ein Riesenschlag. Also das Schlagende war am Horizont gar nicht zu sehen. Dann stand mitten auf dem Acker, stand dann ein großer Case-Knicklenker mit dem Janta dahinter und stand da. Das sieht ja gut aus hier. Kam man da hin, kam man da näher ran, dann war das Hinterrad war runter. War der hing schräg da auf dem Acker, das Rad war runtergelaufen und passierte nichts. Er stand da schon 2 Tage oder so, stand er im Acker und es wurde einfach gar nicht weitergearbeitet, weil keiner da Bock drauf hatte oder keiner interessiert war oder sonst was. Und ja, dann zu dem Betriebsleiter hin und dann haben wir eben die Situation mal geschildert und Gott sei Dank hatte ich im Vorfeld den Tipp bekommen, du musst immer irgendwelche Glasperlen dabei haben. Anfänglich Glasperlen, das sind so Kleinigkeiten, die man dann da auf dem Tisch, da über den Tisch schiebt, so nach dem Motto, jetzt lass mal jucken, hier, wir haben noch ein paar nette Sachen für dich. Das waren so eine billige Armbanduhr oder sonstige Sachen.
Ja, mit Lemken-Logo war die.
Ja, ja. Die haben wir dann über den Tisch geschoben und siehe da auch mal, kam so eine Truppe von 5, 6 Mechanikern, die hatten einen großen Radlader dabei und dann mit 5, 6 Mann dann zum Acker, dann wurde mit dem Radlader wurde der Janta wieder auf die Füße gestellt, das Rad wurde wieder montiert, die Radbolzen wurden wieder montiert, anscheinend hatten sich nur die Radbolzen gelöst und durch den Unfall war der Tank etwas verbeult, aber die Funktion der Maschine, das war alles soweit in Ordnung und dann ging es weiter, dann konnte man tatsächlich wieder säen, düngen und drillen. Und ja, man konnte natürlich auch nur von einer Seite Fotos machen, an der anderen Seite war der Tank halt verbeult. Das hat dann nicht so gut ausgesehen. Photoshop war dann nicht so weit verbreitet. Und das war dann, hat Gottfried Eickler dann seinen Fahrbericht noch geschrieben und von diesem Janta ist nie richtig in Serie gegangen. Ja. Da sind, glaube ich, 12 Stück oder so sind da gebaut worden. Dann ist auch nochmal eine 9-Meter-Variante entwickelt worden, aber irgendwo die Maschinen für diese Regionen, die müssen, ja, ich sag mal schnell, groß, stark und dumm sein. Die dürfen nicht zu viel Elektronik und elektrohydraulische Baukomponenten und sonstige Dinge haben, die relativ empfindlich sind und dann schwierig wieder in Gang zu kriegen sind. Das war so ein bisschen die Lemken-Konstruktion, die da nicht ganz so passte. Waren sicherlich tolle Ideen, die da drin steckten, ganz klar, aber es war einfach für den russischen Markt zu anfällig und zu kompliziert für so einen Traktoristen, so eine Einheit dann zu fahren. Die eigenen Leute, die dann vorgeführt haben, die haben sich dann noch mit beschäftigt und dann lief das auch noch, aber sobald dann ein russischer Traktorist oder so drauf kam, das muss dann idiotensicher sein, sonst funktionierte das nicht. Und auf jeden Fall, das war auch eine ganz, ganz spannende Reise, muss ich ehrlich sagen. Auch dann, die Erfahrungen, die man so macht, dann mit Wodka trinken und solche Sachen, die man.
Irgendwie sind wir hier nur bei Schnaps.
Ja, da sind wir wieder beim Böcker-Spezial. Nein, Böcker-Spezial, genau. Die kannte ich ja schon, aber Wodka trinken kannte ich nicht so. Und da können einem dann auch schon Dinge passieren, wo man gesagt hat, Mensch, da hast du auch Glück gehabt. Vielleicht eine kleine etwas andere Story, die ist aus dem Baltikum, muss ich sagen.
Die habe ich übrigens auch hier auf meiner Liste stehen, will ich nur mal sagen.
Ich sehe, ihr habt euch viel zu erzählen gehabt, die letzten 7 Jahre im Büro.
Ja, aber die Geschichte, die ist eigentlich auch ganz interessant, wie dann auch so Projekte laufen. Also das Baltikum, das war ja, oder die baltischen Länder, unter anderem Litauen, die sind ja etwas kleiner strukturiert. Die haben sicherlich auch große Flächen, aber eben nicht so riesige Flächen wie Russland. Und als eben die Sowjetunion zerfallen war und diese Länder auch so ein bisschen aufrüsten wollten, gab es ein Projekt bei Lemken, das war so ein Hilfsprojekt, um dort so die privaten kleinen Bauern so ein bisschen auf die Sprünge zu kriegen. Hat man tatsächlich kleine 2- und 3-Schaftflüge für so kleine 50, 60 PS-Raupen, die da ziemlich verbreitet waren, hat man hier aufbereitet. Hat man so eine Schulklasse, so hat man dann hier angeholt, man hat Ersatzteile, hat Lemken zur Verfügung gestellt, dann haben die so alte Flüge, alte Gebrauchmaschinen, haben die wieder aufgerüstet, fertig gemacht und dann gingen zwei LKWs voll mit diesen Gebrauchmaschinen, die gingen dann Richtung Litauen und ich kriegte dann den Job, bei so einem großen Feldtag wurden diese Maschinen dann auch übergeben und eingesetzt. Das war dann auch eine große Veranstaltung von KWS. Die machten da auch in Litauen dann in so einem großen Kongresszentrum machten die da Vorträge und ich hatte so einen russischen Praktikanten als Dolmetscher dabei. Und dann habe ich da auch ein bisschen über Lemken erzählt und nachher dann diese Vorführung der Flüge, das hat auch super funktioniert. Und dann war so ein Landrat aus der Region, der war dann ganz stolz. Jo, vielen Dank, Lemken, dass ihr da seid. Aber ich zeige euch jetzt mal so die Region. So, und dann sind wir mit dem Landrat in so einer russischen Limousine, sind wir dann so durch die Region gefahren und hat uns da viele Betriebe gezeigt. Und auf jedem Betrieb hieß es, jo, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Maschinen und Wodka.
Oh je, wie viele Betriebe waren es?
So, und irgendwann, muss ich ganz ehrlich gestehen, gingen bei mir die Lichter aus.
Verständlich.
Und ich wurde wach, ich lag in irgendeinem Hotel im Zimmer und wusste überhaupt nicht, wo ich war und wie ich da hingekommen war. Und die hätten mich irgendwo im Graben, irgendwo da in der Pampa ablegen können.
Aber jetzt kann man drüber lachen, ne? Da muss man sich mal vorstellen.
Das war, wie du schon sagst, Johannes, also als ich da wach wurde, da habe ich nur gedacht, Mensch, wo bist du gelandet und was ist da passiert? Aber gut, das war in das Hotel, wo ich auch gebucht hatte oder wo man ein Zimmer gebucht hatte, das war auch alles gut und am nächsten Morgen waren auch wieder die Gastgeber waren auch wieder da und haben mich dann wieder mitgenommen und so, aber habe ich nur gedacht, Mann, Wodka ist doch ein Getränk, da musst du aufpassen. Also das habe ich auch da versucht oder danach nicht mehr so oft angepackt, muss ich ehrlich gestehen.
Teufelszeug.
Ja, Teufelszeug, genau.
Und war das denn in Litauen auch schon zu Zeiten, wo es Handys gab? Oder?
Das war schon so die Zeiten, die Handys kamen ja irgendwo Anfang der 90er Jahre, kamen die ja. Da war schon die Kommunikation, die war schon deutlich verbessert.
Aber das hatte ich nicht gerade. Wie hast du dich denn, wenn du hast jetzt gesagt, du hattest dann einen Dolmetscher ja dabei, aber wenn du jetzt da in Russland warst, wie habt ihr euch denn da verständigt eigentlich?
Ja, ich meine, da waren auch dann die Kollegen der Lemken Russ oder so, die haben uns da schon dann auch unterstützt bei diesen Aktionen. Also ohne einheimische Leute kann ich keinen empfehlen, da irgendwo solche Touren zu machen. Also das ist lebensgefährlich dann. Deswegen muss man schon da entsprechend Support haben, also auch personell, dann funktioniert das schon.
Aber das ist auf jeden Fall, wie gesagt, die zwei Geschichten hatte ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben mit dem Wodka-Experiment, was du da gemacht hattest oder wie auch immer man das nennen soll.
Wodka-Experiment.
Die Geschichte mit dem Janta.
Also ich könnte noch viele andere Storys erzählen. Also was
das glaube ich sofort.
Was man noch für Jahre so erlebt hat. Also das waren sicherlich so ein paar so spannende Geschichten, Johannes, die ich dir schon mal erzählt hatte. Ja. Und auch insgesamt. Ja, das war auch der Reiz bei Lemken gewesen, dass man viele Möglichkeiten bekommen hat, sich zu verwirklichen, Dinge kennenzulernen, wo man sonst eigentlich gar keine Chance gehabt hätte, auch in Auslandsbesuche und auch in viele, auch dieses Thema Foto-Video-Arbeit. Ich habe es ja ganz zu Anfang mal geschildert. Das hat mich ja eigentlich das ganze Lemken-Leben auch weiterhin begleitet, Foto-Video-Shootings zu organisieren. Und muss ich sagen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen in den Regionen, wie aber auch dann mit einem Fotografen, Videografen zusammenzuarbeiten und dann landwirtschaftliche Betriebe kennenzulernen, Landwirte wieder kennenzulernen, die auch Spaß hatten, bei sowas mitzumachen. Und ja, das war immer auch eine Herausforderung. Aber wenn dann abends die Ergebnisse im Kasten waren und alle waren glücklich und zufrieden und Das Video, das Radler, das schmeckt dann abends super gut, wenn man dann wirklich tolle Bilder so im Kasten hat oder morgens bei Sonnenaufgang dann wieder auf dem Acker zu sein und so die Emotionsbilder zu produzieren und so. Mhm. Das waren schöne Momente und das hat mir einfach viel Spaß gemacht, immer auf dem bei schönem Wetter auf dem Acker zu sein, und wenn es regnet, macht man dann Büroarbeit.
Das ist ja der Vorteil in unserem Job, Jonas. Wir müssen ja nur bei schönem Wetter auf dem Acker sein. Ne? Also, oder wir dürfen ja nur bei schönem Wetter auf dem Acker sein.
Ja, deswegen, Wetter war immer die große unbekannte Größe. Also man konnte vieles planen bei den Shootings, aber das Wetter, das konnte einem dann auch trotz vieler Vorhersagen, die positiv waren, dann doch noch wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Da hat man auch teilweise Touren gehabt. Da bin ich bis Dänemark hochgefahren mit dem Videografen. Da waren aber nachts dann irgendwie 20 Liter Niederschlag runtergekommen. Wir wollten Düngen und Drillen mit der Kompaktsolitär machen. Und da hat der Landwirt gesagt, nö, ihr kommt hier nicht auf den Acker. Hier ist erstmal 2 Tage Ruhe. Ja, oder passiert nichts. Ja, und ist man unverrichteter Dinge wieder abgereist. Hat man da 800-900 Kilometer hoch und wieder zurück. Und außer Spesen nichts gewesen. Das gab es aber auch schon, solche Sachen. Aber gut, damit konnte man dann auch umgehen. Das war sicherlich auch so eines meiner Lieblingsaufgaben, diese Foto-Video-Arbeiten zu machen. Also von der Warte haben mich die Fotokameras, die ich direkt zu Anfang in die Hand gedrückt bekommen habe, haben mich also noch sehr, sehr, sehr lange begleitet und verfolgt. Weil sich das aber dann irgendwo logischerweise auch alles geändert hat mit der Digitalisierung. Das war schon ein gewaltiger Schritt im Bereich der Foto-Videotechnik. Und irgendwo wurde dann auch immer mehr Material produziert. Johannes kennt unsere Archive. Das war sicherlich dann auch nachher eine große Herausforderung, ist immer noch eine große Herausforderung, diese ganzen Bilddaten zu sortieren, zu verschlagworten, dass sie auch jeder wiederfinden kann und solche Dinge. Und da hatte man leider eben dann doch nicht die Zeit für, um solche Dinge vernünftig voranzubringen und aufzubauen. Dafür war dann doch wieder Verkaufsförderung oder Marketing zu facettenreich. Und ich war einfach kein reiner Fotograf oder Videograf, der sich nur um diese Dinge zu kümmern hatte, sondern eben auch viele, viele andere Aufgaben, die dann anfielen. Und das ist vielleicht dann im Laufe der Jahre auch etwas zu kurz gekommen, diese Pflege der Daten, würde ich mal behaupten, so aus meiner Erfahrung heraus.
Aber darum kümmern wir uns jetzt ja, Josef.
Genau, ne?
Wir brauchen ja auch noch was zu tun, ne? Sonst geht uns noch die Arbeit aus.
Nur die Hände in den Schoß legen und Däumchen drehen, das kann ja nicht sein, oder?
Ja, aber ich denke, Josef, oder Carina, hast du noch Fragen an Josef? Oder hast du noch eine Frage an so einen, ja, wie soll ich sagen, so einen Lemken-Veteran, den wir jetzt hier haben dann schon?
Nee, eigentlich sind meine Fragen alle beantwortet. Also mich haben natürlich auch die Anekdoten brennend interessiert und dieser Vergleich früher heute, aber das habe ich ja auch angesprochen. Ich glaube, wie gesagt, wir könnten hier wahrscheinlich auch 2 Stunden sitzen und du könntest bestimmt eine Menge erzählen. Also ich finde es auf jeden Fall faszinierend und ich glaube, das hat man auch gemerkt, weil ich relativ still war. Da hört man gerne zu.
Wenn Carina so still ist, dann merkt man immer, dass es spannend ist, ja.
Ja, danke.
Keine.
Ist es ja auch.
Ja, sag ich. No, man macht das ja auch gerne und gibt die Erfahrung auch gerne weiter wie gesagt, beim gemütlichen Bier oder so, dann könnte man jetzt noch weiter plaudern, aber ich denke mal, die Zeit ist auch jetzt um, oder?
Ja, nee, die Zeit. Nein, wir haben ja kein festgelegtes Zeitkontingent, aber ich denke, Josef, du hast viele tolle Einblicke gegeben. Den Rest müssen wir dann bei der AG Techniker oder mal bei irgendwo anders bei einem gemütlichen Bierchen nochmal machen mit Carina. Vielleicht findet sich ja nochmal eine Gelegenheit bei irgendeiner Veranstaltung. Also, dann würde ich dir auf jeden Fall Danke sagen, dass du dabei warst. Und jetzt nochmal danke, Josef war quasi auch bei Lemken derjenige Kollege, der mich auch eingearbeitet hat in die Verkaufsförderung, weil ich ja 2017 angefangen bin. Und da war Josef quasi mein Sitznachbar. Und seitdem waren wir halt immer zusammen im Büro, zusammen in der Abteilung und auch zusammen oft auf Shootings, und da hat Josef mich eingearbeitet und in dem Sinne bleibt mir noch zu sagen, danke dafür, Josef.
Aber habe ich gerne gemacht, Johannes, du warst auch immer ein Kollege, mit dem man am besten zusammenarbeiten kann oder konnte, oder auch mit den anderen Kollegen, das hat immer Spaß gemacht. Deswegen habe ich gar keine Unruhe, wenn ich jetzt in den Ruhestand gehe, weil einfach gute Kollegen da sind, die den Job da im Produktmarketing da bestens ausfüllen werden. Und deswegen bin ich dann auch ganz, ganz entspannt und werde das aus der Distanz natürlich weiter verfolgen, was ihr so treibt und was so passiert.
Du hast ja meine Telefonnummer, wenn dir was auffällt, ja. Wenn irgendwo mal das falsche Foto noch reingekommen ist oder so, dann kannst du dich gerne mal
ja. Jo, nicht, dass du dich nachher noch bei ihm melden musst, ja, weil du irgendwas suchst.
Schon gesagt, wenn ich mal suche, dann muss ich Josef anrufen können. Also, das hilft nichts. Also.
Ja. Ja, schön. Ja,
ja, nee, auf jeden Fall vielen Dank, Josef, für die Aufnahme jetzt, für die letzte Stunde, für die letzten 7 Jahre. Und ja, schön, dass du dabei warst, Josef.
Ja, ich bedanke mich auch und ja, ich hoffe, es gefällt allen oder es gefällt allen weiterhin. Und ja, fand es eigentlich sehr spannend, hier mal bei Boden und Ständig dabei zu sein. Und habe schon viele Bekannte, die sich das dann auch mal anhören wollen, was ich dann so erzählt habe. Und ja, bin ganz gespannt, wie es dann nachher ausgeht. Ja.
Ja, sehr schön. Ja, ich möchte auch noch kurz Danke sagen, Josef. Danke, dass du noch dabei warst auf die letzten Meter jetzt. Und ja, dann bleibt mir natürlich auch nur dir alles Gute zu wünschen. Danke für deine Einblicke und ja, auf eine schöne, ruhige Rente.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, Carina, wie fandst du denn die unseren kurzen, ja, sag ich mal, Rückblick? Oder nicht kurz, ja, kurz. In dem Sinne sind ja, wenn man die ganze Zeit betrachtet, ein kurzer Rückblick. Ja. Aber ich fand ihn, ich muss persönlich sagen, ich kann Josef eigentlich immer, ich höre Josef immer sehr, sehr, sehr gerne zu, wenn er solche Geschichten erzählt, solche Anekdoten. Viele davon kannte ich ja schon, aufgrund der Tatsache, dass ich halt schon länger mit Josef zusammenarbeite, aber ich habe mir die ja rausgeschrieben, weil ich die auch als hörenswert erachte für unsere Zuhörer. Wie fandst du das denn so, Carina?
Ich fand's auch mega spannend, aber ich finde das eh immer super spannend, wenn Leute so von früher erzählen. Und ich habe auch zwischenzeitlich wirklich hier den Kopf so aufgestützt und ich hätte einfach stundenlang weiter zuhören können. Deswegen, wie ich ja schon gesagt habe, deswegen war ich auch so ruhig. Ich wollte ihm gar nicht ins Wort fallen, weil ich einfach nur gespannt zugehört habe. Und wie ich ja gesagt habe, man meint irgendwie, das wäre alles schon so wahnsinnig lange her. Dabei ist es ja eigentlich gar nicht so wahnsinnig lange her. Und ich finde es super spannend. Und auch so, ja, auch irgendwie so ein bisschen, also ich habe mich zwischendurch so in seine Lage dann auch versetzt, wo ich mir dachte, so, Carina, ne, wenn du so fast 40 Jahre, um es so einfach mal aufzurunden, in einer Firma warst, was du da alles mitbekommst, also ich sag mal, unter uns, als ich das Jahr in Hamburg war in der Firma, habe ich mich auch super wohl gefühlt. Und am letzten Tag bin ich da raus, ich habe Rotz und Wasser geheult, weil ich irgendwie, ich hatte auch so eine Emotion da mit drin, weil ich mich mit den Kollegen und meiner Chefin und allen so gut verstanden habe und ja auch klar war, vielleicht bei mir ja auch noch mal mehr, weil ich ja dann auch wieder zurück in die Heimat gegangen bin. Ne? Es war ja jetzt auch klar, dass man sich nicht so oft mehr dann auch sieht. Und dann dachte ich mir auch so, ne, du hast schon nach einem Jahr da, bist du schon heulend da die Tür raus. Wie würde es mir gehen, wenn ich nach fast 40 Jahren bei einer Firma, wo ich mich so wohl gefühlt habe, die Tür raus? Also ich glaube, das wird mir unglaublich schwer fallen. Und ich glaube, das fällt Josef bestimmt auch schwer.
Ja, also das glaube ich auch tatsächlich. Vor allen Dingen, ich kenne auch schon viele, wir kennen alle viele Leute aufgrund unserer Tätigkeit, weil wir mit vielen Bereichen zusammenarbeiten, aber Josef kennt auch von früher her so viele Leute, wenn man jetzt wirklich 40 Jahre, das ist ja gut, vielleicht wenn man seine Ausbildung noch bei Lemken gemacht hätte, kann man länger bei Lemken sein, aber ich glaube in dem Bereich Studium vorher besteht eigentlich keine Möglichkeit, dass man länger bei Lemken arbeiten konnte. Ich glaube, da man kennt halt aus dem Werk, kennt Josef welche, aus der Entwicklung natürlich Kollegen, die auch schon Jahrzehnte da sind und da waren. Und ja, und man muss auch bei Lemken einfach sagen, das Ganze ist, obwohl wir eine große Firma geworden sind, immer noch sehr familiär. Und damals war es ja noch viel, viel familiärer, wo man damals, 1985, ich weiß nicht, wie viele, 100 Leute haben da noch nicht mal im Büro gearbeitet, so ungefähr. Man kannte, jeder kannte jeden, jeder hatte mit jedem zu tun und teilweise sind davon ja auch noch Leute da und ich glaube, das wird schon ein emotionaler Tag werden für Josef aber trotzdem, ja, bin ich froh, dass ich mit Josef zusammenarbeiten durfte und dass ja immer, ja, diese Geschichten, die kann man ja, wie du schon gesagt hast, ins Unendliche fortführen. Ne? Wenn man 38,5 Jahre irgendwo gearbeitet hat, dann hat man eine Menge zu erzählen. Und ja, ich fand es auch schön, dass Josef das mit uns geteilt hat. Und tatsächlich, was er immer wieder auch gesagt hat und was auch tatsächlich so ist, was er auch immer wieder gesagt hat, auch zu mir in den Jahren, man wächst halt an den Herausforderungen, hat er ja gesagt. Mhm. Und das ist tatsächlich ja so. Ne? Das wirst du ja wahrscheinlich auch auf deinem Betrieb haben, wenn du jetzt irgendwie wenn ihr was Neues macht und so, man denkt erstmal, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Aber wenn man dann zurückblickt, dann schafft man das immer irgendwie.
Ja, genau, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, ne? Irgendwie schafft man ja dann doch immer alles. Und ich glaube auch manchmal, das habe ich auch drüber nachgedacht, als er dann auch erzählt hat, so, ne, dass er teilweise da auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen wurde. Ich glaube, dass das manchmal auch in Anführungszeichen der bessere Weg ist, wenn man sich da selber irgendwie reinfuchst und sich selber was erarbeitet, glaube ich, dass das oft auch nicht der schlechteste Weg ist. Ja, weil man sich viel intensiver damit ja auch beschäftigt, dann unweigerlich, ne?
Ja, und man kann sich auch nicht auf jemanden verlassen, wenn man so irgendwie was nur hat. Man hat da noch einen neben, dann fragt man immer 10-mal nach und macht das vielleicht doch so, wie der andere das gemacht hat. Aber wenn man jetzt einfach gesagt, du machst das jetzt so, dann muss man halt machen und vielleicht bezahlt man auch erstmal Lehrgeld. Aber vielleicht, wie du sagst, ich glaube, für einen selber ist es doch besser.
Ja. Aber Johannes, jetzt haben wir die ganze Zeit über Schnaps geredet. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Du hast nicht gefragt, was er grillt.
Oh, nee.
Da kriegen wir wieder Ärger.
Ach, nee.
Kannst du mir einen Nachgang noch fragen?
Das steht sonst, wir haben ja, glaube ich, sogar noch drüber gesprochen, bei der Vorbereitung. Egal.
Zu spät.
Shit. Das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. aufgefallen.
Vielleicht können wir es auch rausschneiden, dann kommt es einfach in die Outtakes.
Ja, genau. Nein, Carina, das müssen wir schieben, wir über den Text danach oder so.
Genau.
In die Beschreibung. Ja, Carina, jetzt hast du mich nochmal schön, habe ich ja schön nochmal ins Fettnäpfchen hier getreten. Trotzdem bedanke ich mich aber dafür, dass du wieder die Zeit dir genommen hast, um eine Folge mit uns aufzunehmen.
Sehr gerne.
Ja, ich bedanke mich bei den Zuhörern fürs Einschalten, fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt an Josef, ihr habt noch eine Woche Zeit, wenn ihr das jetzt hört. Ich leite das dann weiter und beantworte die Fragen. Ansonsten, gib uns gerne Feedback über die üblichen Kanäle und Carina, dann überreiche ich dir wie immer oder überlasse dir wie immer das letzte Wort.
Wenn du immer schon so viel vorwegnimmst, weiß ich schon gar nicht mehr, was ich noch am Schluss sagen soll. Ja. Also ich bedanke mich natürlich auch bei allen fürs Einschalten und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.